Wenn das BSI hier davon spricht, dass man nicht allzu komplexe Passwörter wählen sollte, dann stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, was ist überhaupt ein komplexes Passwort? Was so gerade als Best Practice gilt, ist 12 Zeichen mindestens und alles drin, was geht. Also Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen. Ein Passkey, eine Origin. Es ist unmöglich, Passkeys für mehrere Origins zu erstellen.
Revision 641.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Mittwald, Next Level Hosting für deine Projekte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wie kann sowas Langweiliges wie Hosting Next Level sein? Ganz einfach. Mittwalds hochperformantes Cloud Hosting ist perfekt abgestimmt auf die Anforderungen von Freelancern und Agenturen. Es gibt zum Beispiel ein smartes Rollensystem für die Zusammenarbeit mit euren Projektpartnern und Mittwald hat mit MStudio auch eine sehr schöne moderne Verwaltungsoberfläche gebaut, mit der das Arbeiten Spaß macht. Aber jetzt mal ehrlich unter uns Nerds. Sachen anklicken? In einem User-Interface? Muss das sein? Nein, muss es nicht. Denn bei Mittwald gibt's die MStudio CLI. Mit der könnt ihr euer Hosting komplett über die Kommandozeile verwalten und natürlich auch entsprechend automatisieren. Von Nerds für Nerds bringt euch Mittwald die optimale Developer-Experience, wenn's ums Hosting geht. Und deshalb jetzt auf zu mittwald.de/workingdraft. Denn da wartet auf euch, exklusiv als Hörer von Working Draft, das Angebot, den Tarif Pro Space für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Das war nochmal mittwald.de/workingdraft. Wir danken Mittwald für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft.
Wir sind heute zu dritt. Da hätten wir aus dem Team einmal die Vanessa. Hallo Vanessa.
Servus.
Ich bin der Shep. Und das bedeutet, wir haben wieder eine Gästin dabei, und zwar die Martina Kraus. Hallo Martina.
Hallo zusammen, freut mich hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist. Du bist schon ein paar Mal bei uns gewesen. Und
genau, das ist jetzt, glaube ich, mein drittes Mal sogar, ja.
Ja, drittes oder viertes Mal, genau. Das letzte Mal ist wahrscheinlich länger her, als wir wahrhaben wollen. Da haben wir über WASM gesprochen oder WebAssembly. Genau, und vielleicht stellst du dich trotzdem einfach mal noch mal kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen, trotz deiner vielen Besuche.
Ja, klar, gerne. Ja, ich bin die Martina. Ich arbeite freiberuflich jetzt schon seit längerem im Security-Bereich, habe mich da ein bisschen auf Identity und Web-Security vor allen Dingen spezialisiert. Das heißt, ich helfe Entwickler, Entwicklerinnen quasi Sicherheitslücken zu finden und die natürlich auch zu beheben, ein bisschen Pentesting, ein bisschen was über, wie man auch sichere Authentifizierung, Autorisierung in ihren Applikationen betreiben kann. Und macht das jetzt schon seit einigen Jahren und macht mir auch furchtbar Spaß. Hatte damals mir auch WebAssembly angeschaut, auch ein bisschen unter den Security-Aspekt, weil WebAssembly auch ja eigene Sicherheitsmechanismen, wie so ein eigenes Sandboxing-Mechanismen, was dann unter der Sicherheitsperspektive sehr interessant war. Genau, und macht mir sehr viel Spaß, programmiere auch selbst noch ein bisschen in Angular, weil ich komme tatsächlich von der Frontend-Entwicklung so ein bisschen, aber habe mein Steckenpferd da jetzt wirklich in Security gefunden.
Ja, aber also man kann ja schon sagen, dass auch bei der Security du dich vielleicht eher so im Browser-Umfeld noch bewegst. Also ist ja auch Frontend, oder nicht?
Ja, absolut. Wobei ich da eher so komplett die Web-Anwendung sehen würde, also auch Backend. Da bin ich eher so mit C#.NET unterwegs, weil das eigentlich so .NET Core ist tatsächlich eins der besten Framework, wenn es um Sicherheit geht, muss man tatsächlich sagen, weil es sehr viel out of the box mitbringt. Genau, also alles, was da hast, so mit NoSQL-Injection, SQL-Injection, die Validierung von so einem Access-Token, schon so der ganze Stack, nicht nur das, was man JavaScript im Webbrowser alles kaputt machen kann.
Genau, und dann wahrscheinlich auch das Hashing und Salting von Passwörtern, was uns natürlich bringt zu unserem Thema heute. Denn wir wollen im weitesten Sinne über Passwörter und Login-Mechanismen zeitgemäße Passwörter und Login-Mechanismen quatschen. Und Genau, in der Vorbesprechung hatte die Vanessa auch was direkt schon in den Raum geworfen, wo wir gesagt haben, das können wir super direkt in der Folge aufgreifen und darüber sprechen, nämlich Passwörter und wie Passwörter denn überhaupt strukturiert sein sollten. Was hast du denn da gefunden?
In meiner Welt stolper ich ununterbrochen drüber, wenn irgendeine Person keinen Passwortmanager verwendet, sondern sich Passwörter ausdenken muss oder sich merken muss oder dann dementsprechend aufschreiben muss. Und mir ist eigentlich persönlich jetzt egal, welche Webseite, welche App, welche sonst was von mir irgendwas in irgendwelchem Format haben möchte, weil dann gehe ich halt zu meinem Passwortmanager und stelle ein, okay, ich brauche jetzt mindestens so viel Zeichen muss ich eh nie umstellen. Ich hatte nur ein einziges Mal das Problem, dass es hieß, das ist zu lang. Und ich so, sichere Webseite, okay. Und meistens habe ich so eingestellt, dass ich eigentlich keine Sonderzeichen verwende. Und dann muss ich halt manchmal sagen, okay, die Webseiten, also im Endeffekt sind es dann fast alle aktuell, dass ich halt doch den Großbuchstaben, die Zahl und den Sonderzeichen brauche. Und mir ist es einmal, glaube ich, passiert, dass ich Sonderzeichen dann eingestellt hatte beim Manager und dann hieß es, das Sonderzeichen jetzt allerdings nicht. Kann sinnvoll sein, muss nicht sinnvoll sein. Ich denke, generell sollte eine Webseite verlangen, dass man Sonderzeichen verlangt. Sollten die auch auf allen Tastaturen dann vorhanden sein? Ich glaube, wir kennen vielleicht das Problem, dass man manchmal einen Laptop zurücksetzt und plötzlich ist die Tastatur auf Englisch gestellt und dann ist da vielleicht ein Y und ein Z drin und man fragt sich nach dem fünften Mal, warum geht mein Passwort nicht? Okay, Y und Z sind drin. Ja, deswegen sollte man wahrscheinlich schon schauen, dass man die Sonderzeichen irgendwie tippen kann. Gruß geht raus da an der Stelle, glaube ich, an die deutsche MacBook-Tastatur. Die ist immer schwierig, was Klammern angeht. Aber jetzt, was ich eben gehört hatte oder gelesen hatte, war auf der Seite von dem BSI, dass durchaus in dem Dokument drin steht, dass Passwörter nicht zu komplex sein sollten, weil es dazu führen kann, dass Personen die halt mehr wiederverwenden. Und weniger wiederverwenden ist besser, als dass da so Sonderzeichen drin sind. Was das BSI jetzt nicht explizit sagt, ist, ob Zahlen oder Sonderzeichen denn generell Sinn machen. Die sagen jetzt einfach nur, es sollte einfach zu merken sein und daher sollte Komplexität nicht enforced werden. Und bei der Vorbesprechung habe ich reingerufen, dass ich persönlich jetzt Sonderzeichen gar nicht so sinnvoll finde, weil wenn jetzt eine Webseite ein Sonderzeichen verlangt, also erstmal wahrscheinlich sind x Prozent ist halt ein Ausrufezeichen am Ende. Aber davon abgesehen, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Sonderzeichen es gibt. 12, 11, weiß ich nicht. Und Buchstaben gibt's mindestens 26 Buchstaben. Also wäre es nicht sicherer einfach, ich mache halt mein Passwort länger mit einem von 26 Buchstaben, anstatt ich mache mein Passwort länger, aber mit einem von 11 Sonderzeichen. Weil dann, wenn ich die enforce, dann wüssten ja Hacker, dass da mindestens wahrscheinlich so ein Ausrufezeichen am Ende knallt, aber ansonsten irgendwo können wir die Sonderzeichen durchgehen, die dann weniger sind.
Tatsächlich habe ich ganz, ganz viele Takes oder Hot Takes, wenn man so sagen möchte, an der Aussage und auch das, was das BSI sagt. Wenn das BSI hier davon spricht, dass man nicht allzu komplexe Passwörter wählen sollte, dann stellt sich natürlich zuerst mal die Frage, was ist überhaupt ein komplexes Passwort? Was ist Komplexität? Und natürlich dann auch, was ist eigentlich ein gutes Passwort? Wir kennen vielleicht alle dieses XSKD-Meme, wo es irgendwie heißt, okay, ein computergeneriertes Passwort, was 5 Zeichen lang ist, aber mit Sonderzeichen und keine Ahnung, das kann man vielleicht innerhalb von 2 Tagen von einem Computer knacken lassen. Aber wenn, und es ist schwierig zu merken, aber wenn wir jetzt irgendwie Pferd, Regenbogen, irgendeine Bildgeschichte irgendwie uns merken und dafür aber 16 Zeichen als Passwort haben und es sind nur kleine Buchstaben an sich verwendet worden, dann dauert es wahrscheinlich 3000 Jahre, bis man das Passwort knacken kann. Das ist so ein ganz bekanntes Meme und tatsächlich stimmt es. Es gibt aber auch so eine Formel, die quasi bei Security-Experten auch ein bisschen rumgeht, die im Prinzip bedeutet, wir haben die Sicherheit für ein Passwort lässt sich unter drei Faktoren eigentlich einteilen. Das ist einmal die Länge des Passworts, einmal die Varietät des Passworts, das nennt man auch gerne Entropie, also im Sinne von, wie viel unterschiedliche Zeichen können verwendet werden. Jetzt ist bei Sonderzeichen natürlich, wie du schon du sprichst es von 11 Sonderzeichen, aber man könnte ja auch Zeichen vielleicht von anderen Sprachen verwenden. Also man könnte ja auch das Accent aigu vielleicht irgendwie verwenden, damit reinwursteln. Das macht es dann natürlich ein bisschen schwieriger, wie du gesprochen hast, wenn man halt nicht vielleicht eine französische Tastatur hat, um das wirklich dann wieder einzugeben. Aber klar, damit könnte man auch mit der Varietät natürlich ein bisschen rumspielen. Klar, Zahlen hat man von 0 bis 9 und dann Groß- und Kleinbuchstaben, was ja dann quasi 2x26 dann in dem Sinne noch wäre. Und dann die andere Größe, die letzte Größe ist dann halt die Zeit, die es benötigt, um einmal ein Passwort mit dieser Länge und dieser Varietät zu erraten, sozusagen von einem Computer, wenn man so möchte. Und das Problem ist halt, dass die Zeit eines Computers, das zu erraten, immer kleiner wird. Jetzt, wenn wir schon an Post-Quantum-Kryptographie denken oder an Computer, die irgendwie Grafikkarten-Cluster denken, dann bedeutet das halt, dass die Zeit, die es dauert, ein Passwort zu erraten, halt immer kleiner wird. Und zumindest um einen Versuch, ein Passwort mal zu erraten. Also müssen wir an den anderen zwei Stellschrauben drehen, um wieder ein gewisses Gleichgewicht da reinzubekommen. Und das ist natürlich die Varietät. Ich finde persönlich Sonderzeichen überhaupt nicht schlimm in Passwörtern, aber natürlich auch die Länge des Passworts. Und was so gerade als Best Practice gilt, ist 12 Zeichen mindestens und alles drin, was geht. Also Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben und Zahlen. Das hat eine hohe Entropie, also eine hohe Varietät. Und sagt man so, Status quo, das braucht so ein guter Computer, um das Passwort zu erraten, 9000 Jahre. Jetzt ist das natürlich ein bisschen aus der Luft gegriffen, aber man muss quasi mit irgendwelchen Zahlen arbeiten. Jetzt hast du die andere Perspektive angesprochen, das Merken oder das, man, Leute tun das dann wiederverwenden. Und ich finde, meine persönliche Meinung, es ist aber falsch, den Leuten dann zu raten, vielleicht einfachere Passwörter zu nennen, nur damit sie sich merken können. Ich würde da gerne an anderen Dingen arbeiten, wie zum Beispiel die Menschen auszubilden, dass sie vielleicht ihre Passwörter nicht auf Zetteln schreiben oder wiederverwenden, sondern Passwortmanager einfach lediglich zu benutzen. Ich weiß nicht, warum nicht darauf mehr Wert gelegt wird. Passwortmanager bringen so viele Vorteile. Ich kann innerhalb von Sekunden mir ein neues Passwort generieren lassen. Ich kann anklicken, ob ich Sonderzeichen haben möchte oder nicht. Ich kann genau sagen, für welche URL und der Benutzername. Und wenn es mich sogar nervt, und das kann ich nachvollziehen, ich öffne jetzt irgendwie eine Webseite, ich möchte mich da einloggen und dann muss ich erstmal meinen Passwortmanager öffnen und den Nutzername rauskopieren und das Passwort rauskopieren. Ich kann verstehen, dass es nervig ist, aber es gibt ja Browser-Extensions, Browser-Plugins, die mir dann automatisch helfen und das geeignete Passwort und Nutzername aus dieser KeePass, ich benutze gerne KeePass, es gibt aber auch OnePassword, LastPassword, halt eben rausholen, Bitwarden gibt's auch noch und dann automatisch in die entsprechenden Inputfelder schreiben. Ich finde es also ein bisschen schwierig zu sagen, nehmt lieber, bietet lieber leichtere zu merkende Passwörter an auf Kosten der Sicherheit, nach meiner Meinung. Die beste Variante wäre natürlich, gar keine Passwörter mehr zu verwenden, sondern vielleicht etwas ganz Neues, was sich Passkeys nennt. Aber ich denke, dazu kommen wir ja dann auch gleich noch.
Dazu werden wir auf jeden Fall kommen. Was du jetzt gerade erwähnt, also ich habe ja selber einleitend gesagt, ich verstehe nicht, warum man keine Passwortmanager verwendet. Ich verstehe es insofern, sobald ich dann mit den Personen spreche, die sie nicht benutzen. Und das eine ist, wir kennen Passwortmanager und welche wir davon verwenden wollen. Und ich erinnere mich jetzt auch gerade dran, Moment, sowas kostet eigentlich normalerweise auch ein bisschen Geld. Es ist für mich so eine Ausgabe, über die denke ich nicht nach, weil das ist das eins der wichtigsten Tool. Egal, natürlich kostet das was, kein Problem. Ich habe hier sowieso so ein 2000 Euro MacBook wahrscheinlich, da kann ich ja wohl noch einen Passwortmanager kaufen. Aber jetzt die für die Nicht-Computer-Menschen, zum einen kostet es Geld, zum anderen muss man sich vermutlich damit auseinandersetzen, ist es denn überhaupt sicher, in diese Software was reinzuschreiben? Weil dann hört man ja hier und da doch so oft, das wurde gehackt, das hat die Passwörter verkauft. Das muss jetzt nicht unbedingt so stimmen, aber einfach so nach heftig CO-Kreativität irgendwelche Headlines, die ja in irgendwelchen Newsseiten rumflattern. Wahrscheinlich ist es da einfach schwieriger, vor allem dann in Verbindung mit Browser-Extensions. Also ich sehe dann diese Personen, die sich nicht mit Passwortmanagern auseinandersetzen wollen, auch nicht als die Personen an, die sich dann bewusst die richtigen Browser-Extensions reinholen. Von Browser-Extensions, was Passwortmanager angeht, ich verwende sie teilweise selber deswegen nicht so häufig, weil ich ein Frontend-Developer bin und die wirgeln mir da immer in meinem HTML und CSS rum und machen mir da was hin. Das mag ich jetzt persönlich nicht gerne. Ist jetzt aber, was Sicherheit angeht, jetzt auch kein Ding. Ich könnte mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass es einfach daran liegt, dass Personen halt in ihrer, keine Ahnung, in Klappe am Handy mit Umschlag auf der einen Seite halt ihre Kreditkarte haben und darunter ist noch der Zettel mit den 5 Standardpassworts mit dem Ausrufezeichen drin.
Also ich verstehe beide Argumente sehr gut bezüglich den Kosten von einem Passwortmanager. Ich weiß nicht, ich benutze KeePass, ich bezahle dafür nichts. Also es gibt Passwortmanager, wo man auch nichts bezahlen muss dafür. Die Frage, die man sich hier stellen muss, ist, oder was ich immer dazu denke, ist einfach, dass vielleicht eine Ausbildung oder eine Bildung von zu den Leuten wahrscheinlich da ein bisschen helfen würde, weil ist es wirklich sicherer, das Passwort sich irgendwo aufzuschreiben oder das Passwort doppelt zu verwenden? Was ich da immer gerne als Analogie verwende, ist, man hat ja ein Auto, man hat seine Arbeit und man hat ein Haus. Nehme ich jetzt denselben Schlüssel für alles drei? Was würde jetzt passieren, wenn der Schlüssel verloren geht und jemand findet den? Dann hätte die Person, die böse Person vielleicht, die mir den Schlüssel geklaut hat, Zugriff für mein Haus, für meinen Arbeitsplatz, für mein Auto. Da würde ich ja auch niemals auf die Idee kommen, denselben Schlüssel für alles zu verwenden. Und was mache ich da? Natürlich habe ich 3 verschiedene Schlüssel, die ich irgendwie an meinen Keychain, also an meinen Schlüsselanhänger hänge, den ich immer bei mir habe. Aber irgendwie, sobald es um Online-Dienste geht, denken wir irgendwie anders und dann schreiben wir am besten das Passwort auch noch irgendwo in Klartext auf meine Pinnwand oder hängen den Zettel irgendwo hin. Und ich finde, Passwörter sind die Hölle, grundsätzlich. Es gibt so viel, das kann ich auch gleich noch näher darauf eingehen, was mit Passwörtern einfach schief gehen kann. Passwortmanager sind natürlich auch ein Argument zu sagen, okay, wenn man Passwortmanager als Tool verwenden sollte natürlich, um sicheres Passwortmanagement zu betreiben. Aber ich kann auch die vielen Argumente gegen den Passwortmanager ebenso verstehen und genau deshalb advocate ich ja auch so sehr für eine Lösung, gar keine Passwörter an der Stelle tatsächlich zu benutzen. Ich meine, wenn wir davon reden, dass Passwörter gestohlen werden, dann ist ja bei Passwörtern auch das Problem, dass das Passwort ja nicht nur bei uns liegt, sondern eben auch bei den Betreibern dieser Webseite. Also wir haben eigentlich das Secret, wenn man so möchte, oder das geheime Wort an 2 Stellen gespeichert. Und das ist ein Riesenproblem, weil selbst wenn ich mein Passwort auf irgendeinen Pinzettel schreibe und der ist ganz sicher irgendwo bei mir versteckt, ist das Passwort trotzdem auch auf dem Server von irgendeinem Dienstleister gespeichert. Und ich habe 0 Kontrolle darüber, was der Betreiber mit diesem Passwort macht. Also wenn wir irgendwie schon davon reden, dass das ja das Passwort irgendwie, und es stimmt, letztes Jahr im September hat Herr Model One zum Beispiel einen riesen Data Breach und ich wurde plötzlich sehr oft auf meiner Geschäftshandynummer angerufen von irgendwelchen dubiosen Handynummern und es passiert und darüber haben wir keine Kontrolle, wie Webseitenbetreiber unsere Passwörter speichern.
Genau, so idealerweise sollten die gehasht sein, ne, mit einem vernünftigen Algorithmus. Und idealerweise dann ja noch gesaltet, also dann nochmal sozusagen mit einem seitenspezifischen Zusatz sozusagen versehen, kann man sagen, damit eben, wenn das Passwort irgendwie in fremde Hände gelangt, es zumindest dann auf anderen Webseiten nicht funktioniert.
Absolut. Dazu kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Ich habe meinen Cousin, der kommt aus Berlin, der hat null mit Security, hat Informatik studiert, aber der hat an sich nichts mit Security zu tun. Der hat tatsächlich sein Passwort mal vergessen und er hat dann so ein bisschen gegoogelt, wie er vielleicht sein Passwort selbst wieder erraten könnte, weil es da keine so richtige Passwort-Reset-Funktion gab. Und es gibt ein Tool, das nennt sich John the Ripper. Benutzen auch, also vielleicht auch
das
jeder
Disclaimer. Das habe ich früher benutzt, so aus Spaß, ja, als Script-Kiddie, um das Windows-Passwort zu knacken.
Genau, klar, da der kleine Disclaimer. John the Ripper ist tatsächlich ein Tool, mit dem man viel Unfug treiben kann. Das heißt, bitte an die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ich irgendwelche Tools sage, bitte für nichts Böses zu missbrauchen oder so. Aber es ist ein Tool, mit dem ich sehr einfach Passwort knacken kann. John the Ripper kann innerhalb von Millisekunden Passwörter einfach knacken und herausfinden. Und da hat tatsächlich mein Cousin, der null Security-affin ist, ziemlich schnell sogar geschafft, sein eigenes Passwort wieder zu erraten beziehungsweise zu knacken. Und da sieht man, wie furchtbar leicht es ist. Und du hast gerade von Salting gesprochen, von Hashen. Und das stimmt, aber selbst Hash-Algorithmen wie Bcrypt ist so das, was also man
Standard
sagt,
aktuell, ne?
Genau, Standard aktuell, aber tatsächlich eigentlich schon wieder nicht mehr, weil tatsächlich riesige Grafikkartencluster es mittlerweile schon geschafft haben, Bcrypt zu komprimieren, also zu knacken quasi, herauszufinden, was dann halt wieder bedeutet. Das nächste, was man dann verwenden sollte, nennt sich S-Crypt, Argon 2, weil das dann so die als nächstes sicher gilt. Das Problem aber, was wir dann natürlich haben, ist, es liegt da eine riesige Datenbank mit verbcrypt gehashten Passwörtern. Jetzt ist es gar nicht mal so einfach die bcrypt-gehashten Passwörter auf S-Crypt rüberzuziehen, weil die Datenbankbetreiber, also die Webseitenbetreiber, die kennen ja das klar, am besten, die kennen ja das
klar. Man kann das ja nicht zurückübersetzen. Ne? Man braucht sozusagen die Eingabe, die hasht man und dann vergleicht man, ob die Hashes identisch sind. Und dann weiß man, die Person hat das richtige Passwort eingegeben, aber welches das Passwort im Grunde ist, weiß man nicht. Also man kriegt es natürlich übertragen einmal bei der Eingabe, aber So im Grunde weiß man es nicht, ne?
Genau, absolut richtig. Also so soll es sein, so soll es am besten sein. Und wenn man jetzt natürlich das auf einen anderen Hash-Algorithmus migrieren möchte, dann müsste man quasi warten, bis der Nutzer, die Nutzerin sich wieder einloggt, das Passwort einmal mit Bcrypt hashen, um das zu vergleichen, dass das Richtige ist. Aber dann mit S-Crypt hashen, also oder mit dem neueren Hash-Algorithmus, und dann in der Datenbank eben dran speichern. Und das ist ein Riesenaufwand natürlich, wo viele tatsächlich auch gerade noch sagen, das machen wir erstmal nicht. Obwohl Bcrypt eigentlich schon als komprimiert gilt oder als nicht mehr so sicher gilt. Und na gut, dann ist es halt so. Ich bin mal gespannt, ob in den nächsten 5 Jahren sich das noch ändert. Und dann gibt's Data-Breaches mit Bcrypt-Passwörtern, die dann auch einfach alle geknackt werden. Und wir haben keine Kontrolle darüber, dass die Netzbetreiber, also die Webseitenbetreiber, ihre Dinge vernünftig machen.
Ja. Ja, im Grunde kannst du dann sagen, also, genau, wir reden ja, wie gesagt, wir deuten da das ja immer die ganze Zeit an. Wir reden ja gleich noch über den Weg, den man auch gehen kann ohne Passwörter. Aber würde man eben bei Passwörtern bleiben wollen und migrieren wollen, ist das eben nicht über Nacht gemacht, sondern das zieht sich einfach über eine gewisse Zeit. Und vielleicht gibt's auch Benutzer, die sich gar nicht einloggen. Mehr, die müsste man dann vielleicht nach einer gewissen Karenzzeit dann auskehren, damit man deren Daten irgendwie nicht liegt, weil die eben nie ein Upgrade erfahren. Ne?
Ja, ich mag vielleicht noch so 2 Hauptprobleme mit Passwörtern schildern, bevor wir dann so auf die Lösung letztendlich kommen. Vanessa, du hast ja vorhin auch gerade angesprochen, dass man weniger komplexe Passwörter benutzt, um die man sich leichter merken kann. Das Problem mit dem Merken ist natürlich klar, dass man es vergessen kann, aber dass es vielleicht auch etwas Personenbezogenes ist. Ich hatte früher in vielen meiner Passwörter, ich war 12, als das Internet aufkam und als ich die allererste E-Mail-Adresse irgendwie gemacht habe, ich hatte da eine Katze, die hieß Morle. Und so alle meine Passwörter hatten irgendwie Morle mit drin in dem Passwort. Dann irgendwie eine Zahl, aber selbst die Zahl war meistens 121, weil 11 meine Lieblingszahl ist und 121 die Quadratzahl daraus ist.
Und wir nehmen heute am 11.11. auf übrigens.
Das stimmt tatsächlich. Genau, also es hatte doch irgendwie immer was, wenn man sich merkt, fängt man an, eine persönliche Bindung dazu, also irgendwas mit reinzuwuschen. Das heißt, das Geburtsdatum der Katze, keine Ahnung. Und jeder, der irgendwie auf Facebook mit mir befreundet war, wusste, dass meine Katze Morle heißt, weil ich das jedem zeigen musste, als ich so 13, 14 war. Und dann war es so leicht, auch vielleicht mein Passwort auch einfach so zu erraten. Das heißt, alles, was so ein bisschen knowledge-based ist, man spricht da ja von Social Engineering in der Hacker-Szene, wenn man so möchte. Wenn man halt irgendjemand bearbeitet oder jemanden erstmal crawlt und dann mal die ganzen persönlichen Daten und was macht die Person, hat sie Katzen, hat sie Kinder und so weiter, um dann halt gegebenenfalls auch einfach so das Passwort zu erraten.
Ja, ich hatte mal irgendwann, und das daran erinnerte ich mich und habe das nochmal rausgesucht, die in der CT, die hatten mal so ein Passwortsystem vorgeschlagen, für eben, das stammte auch aus einer Zeit, als Passwortmanager noch nicht so en vogue waren, wie man eben dann individuelle Passwörter für jede Webseite oder Dienst sich ausdenken kann, die man aber auch erinnert, ohne sich die aufzuschreiben. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil das funktioniert in einem gewissen System. Also man hat dann eben dieses Molle oder was auch immer, so einen festen Bestandteil, und den ergänzt man immer um einen Bestandteil, der eben den Dienst referenziert. Also jetzt in deren Beispiel hier, die sagen dann, ja, dann machst du halt beim PayPal-Account, nimmst du den ersten, dritten und den letzten Buchstaben von dem Dienst und so ergänzt das Passwort. Das ist natürlich was, wenn jemand das weiß und jetzt es spezifisch auf dich abgesehen hat, dann nützt es nichts. Aber ich glaube, meistens geht es ja darum, dass man eben nicht sozusagen massenhaft automatisiert mit Daten, die man irgendwo erlangt hat, andere Webseiten aufknacken kann oder Accounts auf anderen Webseiten. Ne? Also, und Maschinen werden so ein System eben dann nicht mutmaßlich erstmal nicht erkennen. Ja, das fand ich eigentlich ganz gut.
Ja, ich habe das, glaube ich, auch gelesen. Und ich glaube, der wichtige Faktor ist halt da, dass man so eine Art Randomness drin hat oder eine gewirkte Randomness. Wie du sagst, es gibt so ein Kernding, was immer gleich ist. Wenn man irgendwie sagt, bei dem Dienst nehmen wir den ersten, dritten und fünften Buchstaben, bei dem Dienst nehmen wir den zweiten und dritten Buchstaben, dann hat man so eine kleine Randomness noch mit drin, die ja eigentlich dann gut ist. Zwar nicht so gut wieder fürs Merken, weil das ist dann vielleicht wieder schlechter zu merken, aber zumindest für das Erraten ist es dann wieder ein bisschen besser. Aber was ist eigentlich das Hauptproblem bei Passwörtern? Phishing-Attacken. Es ist so einfach, mittlerweile mit AI-Tools eine E-Mail zu formulieren, die auf uns persönlich zugemünzt ist. Und es ist so einfach, dann quasi jemanden dazu auszutricksen, auf einen Link drauf zu klicken. Und wir werden mittlerweile, also die bösen Menschen, die bösen Hacker werden mittlerweile so gut, dass die Webseite dann genauso aussieht wie eine Facebook-Webseite, wie unser E-Mail-Account, wie auch immer. Und obwohl es nicht unser E-Mail-Account ist oder unsere Facebook-Seite, tippen wir trotzdem fröhlich Nutzername und Passwort ein. Und dann wird halt das Passwort leider nicht an Facebook wirklich gesendet, sondern vielleicht an den bösen Menschen, an den Hacker oder den Hackerin. Und dann haben die eben unser Passwort. Dem kann man lustigerweise entgegenwirken, ebenfalls schon mit einem Passwortmanager, weil beim Passwortmanager ist ja eigentlich die URL mit drin gespeichert. Und wenn man jetzt diese Browser-Extension hat oder dieses Feature hat, dann würde ja wirklich nur, wenn die URL, man spricht eigentlich von der Origin an der Stelle, vielleicht da ein kurzer Auszug, weil das wird gleich bei Passkeys auch nochmal interessant. Ein Origin hat drei Bestandteile. Das ist ja das Protokoll HTTP oder FTP oder HTTPS, die Seite an sich, sowas wie www.example.com, und dann der Port, was bei HTTPS zum Beispiel 443 ist oder der Port 80. Man spricht von der Origin bei den drei, wenn es die drei Bestandteile sind sozusagen. Und der Passwortmanager sagt dann zum Beispiel, hey, wenn die Origin übereinstimmt, wie ich gerade einen Eintrag habe in meinem Passkey-Datenbank, nur dann füge ich dir jetzt gerade über die Browser-Extension Nutznamen und Passwort hinzu. Heißt, der Passwortmanager würde das gar nicht tun bei so einer Phishing-Attacke. Und es wird auch nochmal spannend bei Passkeys tatsächlich, aber auch da, was aber da das Problem ist, man muss selbst diszipliniert genug sein, immer alles genau perfekt mit Origin und so weiter in den Passwortmanager einzutragen an der Stelle.
Kurze Exkursfrage. Was haltet ihr denn dann von Sicherheitsfragen, nachdem ich jetzt meinen Passwortmanager habe und mein Ausrufezeichen 345 Passwort ausgewählt habe und dann kommt, wie hieß deine erste Katze? Also, was ist eure Meinung zu Sicherheitsfragen?
Ich halte nicht so viel davon, eben genau aus dem Grund. Es sind meistens solche Fragen, die es sich durch Social Engineering einfach herausfinden lassen. Ich könnte einfach eine Person anrufen und wenn ich nur so tue, als wäre ich eine alte Freundin von der Mutter gewesen und man sagt ja meistens, oh, was ist der Geburtsname der Mutter oder was ist, das ist, finde ich, ziemlich einfach herauszufinden. Und Menschen sind ja, auch wenn sie es nicht wollen oder auch wenn sie es über sich selbst behaupten, nein, ich würde niemals was verraten oder so. Wenn man freundlich zu ihnen ist und es ist, jetzt gehen wir ein bisschen tiefer, aber wenn, es ist ja ein ganz einfacher psychologischer Trick der Spiegelung. Wenn ich etwas Vertrauenswürdiges einer Person erzähle, dann neigt der Gegenüber dazu, auch was Vertrauensvolles mir zu verraten. Und das ist auch ganz einfache neurolistische Programmierung und alles Mögliche, wenn man so möchte. Ein bisschen habe ich mich auch mit Psychologie beschäftigt. Früher so fand ich das sehr spannend. Man findet ja auch eine Person sympathisch, wenn man sie spiegelt und so weiter. Und man kann eine Person doch einfach manipulieren, um vielleicht Dinge herauszufinden, die dann für so eine Sicherheitsfrage eben relevant sind an der Stelle.
Ja, was heißt Geheimnisse nicht hergeben? Ich wüsste ja jetzt überhaupt nicht mehr nach Jahren, dass ich mal eine Sicherheitsfrage hatte, wie meine erste Katze hieß und würde jetzt auch, wenn da versucht, sich jemand mit mir anzufreunden, was sollte dran schlimm sein, den Namen der Katze herzugeben? Interessant fand ich es auch, wenn da Beispieltexte dabei stehen. Und so aus der Developer-Sicht ist das so für mich so witzig, weil es immer darum geht, welchen Placeholder setzen wir hier nur bei diesem Input-Feld? Sicherheitsfrage, was ist dein Lieblingsessen? Und das habe ich original auf einer Seite gesehen. Ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, aber die sollte professioneller sein, als ich es da gesehen habe, weil die viele Leute verwenden. Und da kam zum Beispiel Steak. Und dann habe ich so gedacht, wie viele Leute geben jetzt einfach nur, weil zum Beispiel Steak da drin steht, Steak ist lecker, Steak, abgeschickt. Ja, ich weiß natürlich jetzt nicht immer, wie das dann funktioniert mit Sicherheitsfragen, weil ich schätze mal, du müsstest dir schon an deine E-Mail-Adresse irgendwas bekommen. Also ich hoffe mal nicht, dass ich Passwörter wirklich zurücksende. Weiß ich nicht. Ich brauche hier nicht Sicherheitsfragen. Aber wie läuft es denn ab? Kann ich dann sagen, ich habe mein Passwort vergessen und gebe dann einfach die Sicherheitsfrage an? Oder ich hätte gehofft, das geht zumindest an meine E-Mail-Adresse und dann muss ich da draufklicken und irgendwas eingeben und keine Ahnung.
Das hängt tatsächlich von der Implementierung ab. Also es stimmt zwar schon, dass es so an deine E-Mail-Adresse dann geht. Und die Sicherheitsabfrage ist dann meistens, dass die E-Mail erst eingetragen werden kann, wenn man die Sicherheitsfrage richtig beantworten kann. Aber manche machen dann einfach nur die Sicherheitsabfrage und senden dir dann das Passwort wieder zu als E-Mail an der Stelle. Aber das kann man, wenn man den exakten Zeitpunkt dann abfangen kann, kann man das natürlich auch vortäuschen. Man kann das teilweise auch abfangen. Eine Sicherheitsabfrage ist da einfach ein unnötiger Implementierungsaufwand oder irgendwie ein extra Step, der, ich glaube, eine vorgegaukelte Sicherheit ist an der Stelle, als dass es wirklich irgendetwas bringt, um ehrlich zu sein.
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, die sind aber auch nicht mehr, also ich habe das lange nicht mehr irgendwo gesehen.
Doch, ich hatte das bei dem, da war es nicht so schlimm. Aber ich glaube, da war es trotzdem bei der Bund-ID.
Echt?
Okay. Ja. Und die Bund-ID, das war meine größte Herausforderung in diesem Monat. Mhm. Weil ich habe ja ganz stolz hatte ich meinen Online-Ausweis und war dann ganz begeistert, dass ich mich jetzt für die Bund-ID registrieren kann, habe also meinen Ausweis geholt. Und dann habe ich es auf der Webseite erstmal gar nicht gecheckt, weil da wurde man halt auf eine lokale IP weitergeleitet. Und mir war schon klar, dass ich dafür ein Handy brauche, aber ich dachte, da kommt nur so eine Einleitung, bis ich gecheckt habe, lokale IP, ich muss das auf meinem Handy machen und dann geht's. Also bin ich auf der Webseite auf Bund-ID und dann kam jetzt zur Ausweis-App wechseln und dann bin ich dahin gegangen. Dann habe ich da es übrigens geschafft, dass ich meine PIN übrigens in meinem Passwortmanager hatte, weil alle Leute, die es jetzt nicht haben, schaut's mal schnell nach, ob ihr das habt oder sowas, weil der Bund hat das jetzt geändert. Man muss da jetzt wieder zum Bürgerbüro gehen und sich eine neue PIN holen, falls man die vergessen hat. Man kann nicht einfach nur einen Brief hinschicken. Also deswegen war 3 Versuche, also ist nicht oft. Also habe ich da meine PIN eingegeben und dann kam ich zurück zu der Bund-ID-Seite, um da meinen Account zu machen. Und ich weiß, dass sie gefragt haben nach einem Passwort mit Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen. Und dann kam eben eine Sicherheitsfrage, wo ich dann eben ein zweites generiertes Passwort reinschreiben wollte. Und dann kam ich habe übrigens nicht die Katzenfrage genommen, aber dann kam was mit ein Sonderzeichen haben wir jetzt hier nicht erwartet, dieser Antwort. Ich so, jetzt, ja, ich habe da meinen Passwortmanager schon eingestellt. Jetzt muss ich den wieder ändern auf keine Sonderzeichen für diese Antwort.
Okay.
Und mit dem, ja, du, Martina, du hattest einen sehr guten Punkt vorher, weil wenn ich immer sage, ein unkomplexeres Passwort und leicht zu merken, dann habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass es personenbezogen sein dürfte. Weil für mich sind diese leicht merkbaren Passwörter sowas wie aneinander gehängte random Wörter, die mir auch generiert wurden. Nur die ich zum Beispiel leichter eingeben kann oder mir dann doch leichter merken kann. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir 3 deutsche Bundesländer, dann nehmen wir halt Bayern, Bremen, Baden-Württemberg. Und wenn ich zum Beispiel jetzt das nicht auf einer Webseite eingeben muss, sondern zum Beispiel für einen Passwortmanager oder mein Laptop-Passwort, wo ich vielleicht keinen Passwortmanager verwenden kann, dann gebe ich vielleicht lieber 4 deutsche Bundesländer an mit einem Bindestrich oder einem Punkt oder vielleicht eine 1 dazwischen. Und das meinte ich mit diesen leicht zu merken. Aber du hast mein Argument deswegen schon völlig validiert, weil die Personengruppen, die vermutlich keinen Passwortmanager verwenden wollen, haben dann auch andere leicht zu merkende, weil da eben dann Trivialpasswörter vielleicht verwendet werden, wie ich habe immer das Gleiche, aber ich nehme noch die 3 Buchstaben von dem Service dazu. Oder es ist tatsächlich Geburtstage oder Namen oder Enkelkindernamen und etc.
Vielleicht sollten die sich Sachen ausdenken, die sie wirklich hassen, wo keiner drauf kommt, weil die denken, das muss doch irgendwas sein, was die lieben. Urlaubsorte, wo sie gerne hinfahren, Kinder, ihr Geburtstag. Nein, man muss was nehmen, was man wirklich, wo einem das Würgen kommt, so. Das ist vielleicht der Trick.
Spinat.
Nein, aber aus welchem Grund hatte ich jetzt auch Spinat? Ich mag Spinat, aber
ich mag auch Spinat. Aber weil man das so immer so sagt, dass Kinder hassen Spinat.
Die uns eingeträgt hat.
Ja. Aber dazu auch eine lustige Geschichte. Es gibt Personen in meinem Umfeld, die Personen kennen und so weiter. Unser PIN, wenn wir Geld abheben möchten, also der EC-Karte oder auch Kreditkarte, das sind 4 Zahlen und man kann eine Wunsch-PIN einstellen, was das schlimmste ist, Feature ist, was man tun kann. Das ist
auf jeden Fall das gleiche wie der Fahrradcode.
Ja, es gibt so viele, die ihre Wunsch-PIN nach einem Geburtsdatum dann einfach nehmen von dem Kind, von der Katze, von sich selbst auch noch, sich selbst ist der schlimmste Fall, und stellen dann halt den Wunsch-PIN danach ein. Das ist richtig furchtbar einfach, da fehlen mir komplett die Worte. Und deshalb, das ist aber das Problem, wenn man halt irgendwie, es ist aber eigentlich auch was Menschliches, so, man hat ein Passwort, man sagt, okay, 12 Zeichen, ich nehme irgendwas. Ich finde es mit den Bundesländern ehrlich gesagt ziemlich clever, weil es dann wahnsinnig viele Zeichen sind und ich glaube, dass es zumindest für den Computer nicht leicht zu erraten. Wenn auch kein Sonderzeichen oder so drin wären, aber 3 Bundesländer hintereinander sind ja schon mal 30, können schon mal, glaube ich, mehr als 30 Zeichen sein. Das ist nicht so einfach für einen Computer, das zu erraten tatsächlich. Und es ist leicht zu merken und tatsächlich vielleicht würde man nicht unbedingt darauf kommen, dass du jetzt da 3 Bundesländer hast, 20. Nichtsdestotrotz könnte es natürlich sein, es gibt nicht genug Bundesländer für die vielen Online-Dienste, die du natürlich verwendest. Das heißt, irgendwann ist die Permutation von Bundesländern am Ende und du weißt dann tatsächlich wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr, welche Permutation ich für welchen Account ich verwendet habe.
Das kann man gar nicht zu Ende verwenden, weil wie sollst du dir jetzt als Mensch merken können, wenn du keinen Passwortmanager hast, bei welchem Service du welche Bundesländer hast? Ich glaube, das klappt einmalig, vielleicht zweimalig und dann ist es auch schon aus. Und das mit den Pins, klar, das ist witzig.
Und genau deshalb es gibt ja diese FIDO-Allianz, um mal langsam dann zu dem Thema zu kommen. Es gibt so ein FIDO, nennt sich das. Es nennt sich Fast Identity Online und hat sich eine Allianz gegründet, um quasi dieses Passwortproblem zu lösen. Das Passwortproblem heißt einfach, Authentifizierungsmechanismen zu finden, ohne dass es Passwörter benötigt. Haben die angefangen, den zweiten Faktor mitzugestalten. Also, dass es ein Universal Second Factor heißt, das Protokoll oder heißt die Spezifikation, dass man eben neben dem Passwort noch zumindest einen zweiten Faktor haben kann. Das heißt, die haben so einen genannten Client-to-Authenticator-Protokoll entwickelt, dass man halt eben, zum Beispiel, es gibt ja diese YubiKeys, dass man, wenn man nach der Passworteingabe, kann man noch so ein YubiKey, ein hardware-nahen Device quasi anschließen, dass man das noch bestätigt, dass man auf sein Smartphone eine Push-Notification bekommt, weil da hat man vielleicht den Google oder Microsoft Authenticator, dass man da halt eine Zahl eingeben muss. Das war so der erste Schritt, um zumindest das Passwort erraten schwerer zu machen. Aber auch der zweite Faktor kann natürlich, gerade wenn es auch so SMS ist oder so, ausgetrickst werden. Was ich besonders cool finde, ist, dass sich diese ganze FIDO-Allianz, wer das vielleicht auch kennt, wenn ich mich zum Beispiel KeePass beim Passwortmanager, wenn ich mich ja da bei meinem Android vorhin irgendwie einlogge, dann muss ich da ja auch nicht mein Nutzername und Passwort immer eingeben, sondern ich werde ja gefragt, möchtest du biometrische Daten nutzen, um dich erneut einzuloggen? Und das ist auch etwas, was von dieser Fast Identity Online Allianz kommt, nennt sich Universal Authentication Framework, dass ich einfach so eine Art Built-in Authenticator auf meinem Smartphone nutzen kann und ich nicht immer wieder das Passwort neu eingeben muss, sondern dann biometrische Daten dafür verwenden kann. Das geht jetzt noch gar nicht in Richtung Passkeys oder so, aber einfach um quasi es ein bisschen zu erleichtern und ein bisschen mehr Convenience reinzubringen in diese ganze, oder Sicherheit vor allen Dingen auch reinzubringen in diese ganze Login-Geschichte. Wir können uns ja mit allen möglichen Hardware-Devices mittlerweile einloggen. Wir können NFC-Karte irgendwie dranhalten. Wir können einen YubiKey irgendwie verwenden. Und das finde ich halt cool. Das ist alles in diesen FIDO-Standards tatsächlich definiert. Nur gerade auch für die Zuhörer oder Zuhörerin, wer sich da ein bisschen mehr damit auseinandersetzen möchte, was ich nur empfehlen kann, sollte sich auf jeden Fall mal Fast Identity Online da ein bisschen mehr reinfuchsen und lesen. Und was die tatsächlich jetzt letztendlich auch kreiert haben, das nennt sich FIDO2, sind diese Passkeys.
Genau, also FIDO kennt man ja, also auch diese YubiKeys und so, also die schwirren ja schon echt, also weiß ich nicht, wie viel Jahre herum. Also ich habe so irgendwie das Gefühl, mindestens 5, wenn nicht sogar irgendwie 10 Jahre. Aber die haben sich halt auch nicht durchgesetzt, weil also auch so bei sicherheitsaffinen Menschen oder eben, ich sag mal so, Hackern nicht unbedingt im Sinne, dass die irgendwie Sachen hacken, sondern so, die sich dem, so dieser Community zuschreiben, so ein bisschen, oder dem Lebensgefühl, aber so unter den Normalos eigentlich eher ja nicht. Und genau, das ist das, was du jetzt sagst, dass eben jetzt der nächste Schritt gegangen wird, der das Ganze vielleicht für die breite Masse öffnet, oder?
Absolut. das halt irgendwie zu versucht, da ein bisschen Convenience reinzubringen. Beziehungsweise, was halt ja bisher die ganze Zeit noch gefehlt hat, ist so die Verbindung vom Webbrowser zu dem Authenticator. Also wenn wir irgendwie einen zweiten Faktor einfach nur hatten, dann hat ja quasi ein Webserver mit dem Smartphone kommuniziert. Das ist dieser Client-to-Authenticator-Protokoll. Aber jetzt kann quasi ein Webbrowser einfach direkt mit einem Authenticator reden. Und dafür wurde tatsächlich eine komplett neue Browser-API spezifiziert. Vielleicht hat es der eine oder die andere auch schon gehört. Das nennt sich die WebAuthn-API. Das ist eine JavaScript-API, mit der ich meine Authenticator, die von meinem PC irgendwie gerade aus erreichbar sind oder bekannt sind, tatsächlich direkt ansprechen kann. Und in diesen Authenticator kann ich dann so ein Passkey reinkreieren. Wir können gleich noch mal ein bisschen genau darüber reden, wie das funktioniert. Mhm. Weil ich glaube, tatsächlich ein großes Problem ist, dass man nicht so richtig versteht, wie Passkeys funktionieren.
Nee, genau.
Und deshalb er davor Angst hat oder zurückhaltend dafür reagiert.
Also ich nutze die ja, ich würde es aber gerne auch in dem Projekt implementiert sehen, an dem ich gerade arbeite. Und ich habe da angefangen, mich so ein bisschen darüber schlau zu lesen. Das war dann so, ui, das ist aber dann doch da, also da brauche ich dann doch ein bisschen Serverschützenhilfe, glaube ich. So, aber das ja. Musst du uns dann gleich nochmal erklären, ja.
Ja, absolut. Im Prinzip nutzt Passkeys zwei Hauptbestandteile. Das ist einmal halt diese WebAuthn-API, diese JavaScript-API, die ist spezifiziert vom World Wide Web Consortium. Und dann eben wird ein Protokoll implementiert, was sich Client-to-Authenticator 2 nennt. Weil man hat dann so dieses, das alte Verfahren, wie quasi dann man einen zweiten Faktor verwenden kann. Und das heißt, man macht erst eine Passworteingabe und dann wird der zweite Faktor angeboten von unserem Authenticator. Das hat man dann irgendwann Client-to-Authenticator-Protokoll genannt. Und jetzt ist es ja ein bisschen was anderes, weil man jetzt mit der JavaScript-API irgendwie auch mit dem Authenticator redet. Und was macht man dann? Man erfindet keinen komplett neuen Namen. Man sagt einfach, das nennen wir jetzt irgendwie Client-to-Authenticator-Protokoll 2. Mhm. Hat dann ein bisschen was geändert an der Spezifikation. Und
aber das heißt also, die Grundvoraussetzung, damit man das überhaupt nutzen kann, ist eben ein moderner Browser, der WebAuthn spricht. Das sind ja eigentlich alle, glaube ich, seit einiger Zeit. Ja. Und man braucht dann so eine Authenticator-App zusätzlich ergänzend, die im Prinzip eine beliebige sein kann. Die muss nicht vom Browserhersteller kommen, wenn also idealerweise beliebig sein kann. Vielleicht ist das in der Praxis nicht so. Ne? Aber das wäre dann vielleicht das kann der Google Passwort Manager sein, einerseits vielleicht, oder? Und es könnte aber auch irgendwas anderes sein, weiß nicht.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, denn klar, eigentlich kann es jede Art von Authenticator sein. Der Authenticator muss nur in der Lage sein, ein Passkey zu speichern. Mhm. Unsere iCloud Keychain kann das, wenn ich auf dem Apple-Gerät irgendwie zum Beispiel bin. Unsere iCloud Keychain kann ein Passkey kreieren und speichern. Mein Google Authenticator kann das. Mein KeePass kann das meines Wissens auch schon. Ich habe tatsächlich keine Passkeys in meinem KeePass drin, aber es gibt Passwortmanager. Es gibt so eine Liste, wo man das genau einsehen kann. Das heißt, gewisse Passwortmanager können tatsächlich Passkeys speichern, neben den Passwörtern. Mein Android-Phone, jedes Smartphone hat ja neben Google Authenticator oder auch Microsoft Authenticator, hat ja jedes Smartphone einen eigenen Authenticator. Es gibt einen Samsung Authenticator tatsächlich.
Ja.
Und auch da, die können auch mittlerweile Passkeys kreieren und speichern. Das heißt, ich kann so ein Passkey aber auch auf dem YubiKey speichern. Mhm. Das heißt, es besteht sogar die Möglichkeit, die YubiKeys, die Hardware müssen das natürlich auch können, aber ich kann auch einfach ein YubiKey in meinen PC stecken und da drauf mein Passkey letztendlich speichern.
Und brauchst du dann irgendwie einen Treiber für den YubiKey, also dass der irgendwie dann bereitsteht, um diese Anfrage entgegenzunehmen? Oder wie finden die zueinander?
Das ist USB, meistens einfach über eine USB-Schnittstelle. Da wird kein spezieller Treiber mehr dazu benötigt. Das ist dann was, was über dieses Client Authenticator Protokoll 2 ebenfalls geregelt ist. Mhm. Und das kann das dann sprechen, tatsächlich.
Okay.
Also klar, es wird natürlich vielleicht YubiKeys geben, die jetzt vor 5 Jahren oder 10 Jahren erstellt wurden, die können das dann nicht. Mhm. Der YubiKey muss das können letztendlich. Der YubiKey muss dann das Protokoll, dieses CTAP, Client-to-Authenticator-Protokoll 2, eben auch sprechen können an der Stelle. Ja.
Okay, und noch mal eine Frage, dieser Passkey, den man da speichert, ist das dann individueller Passkey pro Origin oder ist das eher so wie bei SSH, dass man so einen Private Key hat und den Public Key, den spielt man dann sozusagen bei allen Diensten auf und kann sich dann immer mit dem gleichen Private Key da einloggen?
Eine hervorragende Frage. Ein Passkey, eine Origin.
Okay.
Es ist unmöglich, Passkeys für mehrere Origins zu erstellen. Mhm. De facto ist es so, dass dir dein Webbrowser nicht mal ermöglicht, dass du irgendein Passkey für eine andere Origin einsetzen kann, als dass er gespeichert wurde. Was Phishing-Attacken unmöglich machen.
Okay.
Und zwar ohne, dass ich selbst manuell was tun muss. Denn ein Passkey, Passkeys haben so 3 Eigenschaften und das bringt mich auch zu der ersten Eigenschaft. Passkeys sind discoverable. Discoverable meint an der Stelle, dass sie komplett self-contained sind. Im Passkey, man könnte sich den Passkey vorstellen wie ein JSON-Objekt. Jetzt sehr vereinfacht formuliert. In diesem JSON-Objekt steht eine Nutzer-ID drin, wenn man so möchte, die Origin und dann halt ein Secret, also quasi der Schlüssel selbst.
Ja.
Denn ein Passkey, da müssen wir leider gleich vielleicht auch kurz darauf eingehen, ist ja eigentlich ein asymmetrischer Schlüsselpaar aus einem Public und Private Key. Und das, was bei mir gespeichert ist, wenn ich sage, ich speichere ein Passkey in einem Authenticator bei mir, dann ist das ein JSON-Objekt, wo der private Schlüssel drin liegt, zu einer Origin mit einer Nutzer-ID. Tatsächlich, ähnlich wie bei einem ID oder Access-Token, kann ich noch selbst ein bisschen bestimmen, was da noch alles drinsteht. Das ist dann aber mehr so, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, da soll noch die E-Mail drinstehen von dem Nutzer oder der Nutzerin, dann kann das da reingeschrieben werden. Bei diesen JSON-Web-Token spricht man ja von Claims. Und da ist es ein bisschen ähnlich. Da gibt es so vordefinierte Properties sozusagen, die ich dann ebenfalls verlangen kann, dass mein Authenticator die befüllt oder dass die befüllt werden an der Stelle. Und dadurch weiß halt dann auch der Browser und alle wissen dann, der Passkey nur für diese Origin an der Stelle.
Okay.
Wir können ja einfach mal die große Büchse der Pandora öffnen und mal darüber sprechen, wie so ein Passkey kreiert wird oder wie da genau der Ablauf ist. Da muss ich leider meinen kleinen Kryptografiehut aber ein bisschen auspacken. Ich versuche es so kurz und einfach wie möglich zu machen. Asymmetrische Verschlüsselung. Wir haben Private Key und Public Key. Was ja voll cool ist bei diesem Schlüsselpaar, dass die nur zusammen funktionieren. Also wenn ich jetzt jemanden eine verschlüsselte Nachricht senden möchte damit, dann zum Beispiel dir, Vanessa, dir möchte ich jetzt eine verschlüsselte Nachricht schicken. Was du ja machst, du hast dieses Schlüsselpaar, der private Schlüssel bleibt bei dir, der öffentliche, den krieg ich. Und mit diesem öffentlichen kann ich eine Nachricht verschlüsseln und dir senden. Und nur Vanessa, der Private Key von Vanessa, kann dann diese Nachricht entschlüsseln und dann letztendlich lesen. Und der Public Key, ich kann den an jeden verteilen, wo ich möchte. Jeder, der Vanessa irgendetwas Wichtiges, Bedeutsames sagen möchte und nicht will, dass das irgendjemand anderes erfährt, kann jetzt ihren Public Key verwenden, um ihr eine geheime Nachricht zu schreiben. Und das ist halt ziemlich cool, weil das macht es natürlich einfacher, denn mit dem Public Key kann man nichts Böses tun. Hätte man jetzt ihren Private Key, wäre das riskanter, aber der liegt ja bei ihr. Sie hat den versteckt und er ist niemals irgendwo für irgendjemand erreichbar. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, was man mit diesem Public-Private Key machen kann, ist zu beweisen, dass ich bin. Das klingt jetzt erstmal komisch, das klingt aber nach etwas, was ich bei einer Authentication ja haben möchte. Aber wie funktioniert das? Wir haben ja auch die Variante, dass wir etwas signieren können. Und das Coole ist, irgendetwas, was ich signiert habe mit einem Private Key, das heißt, Vanessa sendet mir jetzt eine Nachricht und signiert diese Nachricht mit dem Private Key. Wie funktioniert das? Im Prinzip wird sie einfach die Nachricht vielleicht irgendwie kurz mit einem SHA-Hash irgendwie hashen und dann kommt da rein noch ihr privater Schlüssel und das Ganze wird dann nochmal gehasht und dieser Hashwert, der wird dann mit der Nachricht mitgesendet. Das heißt, es gibt so eine Art Signatur, nennt man das dann. Das ist eigentlich nur ein Hashwert, wenn man so möchte. Und in diesem Hashwert steckt, wie gesagt, der Schlüssel drin, der private Schlüssel und der Inhalt der Nachricht. Das plus das, gehasht, gibt die Signatur. Und nur die Person, die jetzt ihren Public Key hat, kann überprüfen, ob die Signatur echt ist. Und kann überprüfen, ob auch wirklich die Nachricht wirklich, wirklich von ihr gekommen ist. Das ist so eine Besonderheit, da will ich jetzt nicht zu tief in Kryptographie eingehen, aber es ist so diese Besonderheit zwischen Public und Private Key Pairs. Nur der wirklich zugehörige Public Key kann jetzt herausfinden, ob die Nachricht wirklich von Vanessa ist. Und dadurch, dass ich ja aus der Nachricht ja auch nochmal eine Checksumme gemacht habe, kann ich herausfinden, ob die Nachricht manipuliert wurde. Weil wir wissen ja, Hashes müssen ja, sind ja deterministisch. Es wird immer wieder dasselbe Hashwert rauskommen. Und sobald nur ein Zeichen anders ist und wenn es auch nur ein Whitespace ist, ist der komplette Hash anders. Okay, das müssen wir vielleicht nochmal ein paar Mal anhören, nochmal kurz zurückspulen, um das vielleicht wirklich, wirklich zu verstehen oder zu verarbeiten. Aber genau dasselbe Prinzip macht man sich jetzt auch zunutze. Wir müssen uns jetzt vorstellen, dass der Nutzer sagt jetzt, ich möchte mich registrieren mit einem Passkey. Was der Server dann macht, der Server kreiert einen komplett random Wert, ein kryptografischer random Wert und sendet das wieder an den Client. Der Client sagt jetzt über diese JavaScript-API zu unserem Authenticator, den können wir tatsächlich auswählen, es gibt dann so ein Pop-up in unserem Browser, wo man dann irgendwie auswählen kann, oh, ich will den Passkey YubiKey kreieren oder vielleicht in meinen iCloud Keychain, wie auch immer. Und was jetzt ein bisschen irreführend ist, dass uns dann meistens gepromptet wird, dass wir einen Fingerabdruck hinterlassen müssen. Das bedeutet aber nicht, dass wir den Passkey mit dem Fingerabdruck kreieren, sondern bedeutet, dass wir dem Authenticator die Erlaubnis erteilen, dass er geöffnet wird und den Passkey kreieren darf. Das heißt, so konkret hat es eigentlich nichts mit dem Passkey, das selbst zu tun, sondern wir erlauben dem Authenticator jetzt was zu tun. So an sich. Das ist tatsächlich ein wichtiges Detail, aber weil wir oftmals glauben, dass Passkeys damit zu tun hat, dass wir uns jetzt mit dem Fingerprint einloggen können. Und das stimmt einfach so nicht. Das ist
eher immer das Aktivieren des Authenticators.
Absolut richtig.
Auch später beim Benutzen der Passkeys, dass ich meinen Finger auflegen muss, hat damit zu tun.
Absolut richtig, weil es ist einfach so, dass wir öfters mal Fingerprint verwenden. Wir könnten ja auch einen Iris-Scan verwenden oder Gesichtserkennung, um den Authenticator zu öffnen. Und dann wirkte es so, wie als würden uns wir mit dem Iris-Scan einloggen. Iris oder Iris-Scan einloggen an sich. Wobei das, wie gesagt, auch gar nicht so stimmt. Genau. Und was jetzt der Authenticator macht, der nimmt diese Challenge, erstellt ein Public-Private-Keeper und signiert diese Challenge. Signiert heißt, der Private Key wird mit der Challenge gehasht und diese signierte Challenge und der Public Key, nur der Public Key, der Private Key bleibt in unserem Authenticator, aber der Public Key und die signierte Challenge, die gehen wieder über den Browser, also über diese WebAuthn-API zurück zu meinem Webserver. Der Webserver, der überprüft jetzt nochmal die Signatur, um zu schauen, dass zum einen der Public Key valide ist, weil nur wenn ja die Challenge mit einem Private Key signiert wurde, wo der Public Key dazugehört, weiß man, das ist das Schlüsselpaar, das gehört zueinander. und so weiter, wie Tick, Trick und Track, wie Goofy und Donald oder nee, Goofy und Mickey Mouse ist das, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Die gehören zueinander und natürlich auch wieder nochmal überprüft, dass die Challenge auch nicht manipuliert wurde. Also es wird einfach die Signatur überprüft. Und wenn alles perfekt ist, speichert der Server den Public Key ab zu dem Nutzername.
Mhm. Kurze Frage noch zu dieser Challenge. Ist das im Prinzip völlig egal, was man als Inhalt in dieser Challenge schickt? Also ist es austauschbar? Ist es einfach nur das Vehikel oder ist das irgendwie auch relevant, was das ist?
Es ist null relevant, aber auch da klickt, dass es nicht erratbar sein darf. Es muss eine hohe Entropie haben. Es muss von einer kryptografischen Random Source quasi sein. Also es gibt ja kryptografische Pseudo-Zufallswerte. Da ist ein lustiger Fun-Fact. Also es darf nicht erratbar sein. Also es darf einfach nicht erratbar sein. Es darf überhaupt nicht deterministisch sein. Mhm. Und es gibt Firmen, Intel macht es zum Beispiel, die haben ein 128 mal 128 große Matrix voller Lavalampen. Und wenn die einen random Wert kreieren müssen, machen sie einen Snapshot von diesen Lavalampen und kalkulieren daraus einen Zufallswert. Und weil Lavalampen mit ihren, wo das Lava gerade sich befindet und so weiter, halt so undeterministisch ist, kommt immer wieder ein komplett neuer. Und es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass ein Zufallswert mal schon da war, sozusagen. Mhm. Und so muss man dann diesen Zufallswert.
Da greift man auf analoge zurück, ne?
Ja. Genau. Ja. Das ist halt das Problem mit Computern, weil ein Zufallswert, der vom Computer generiert wurde, könnte sein, dass der schon mal vom Computer vielleicht wieder erraten wird oder halt irgendwie zufälligerweise doch irgendwie. Ist in der Kryptographie ein ganz großes Problem tatsächlich. Nicht, dass ich mich mit Kryptographie auskennen würde, ehrlich, ich bin kein Kryptograf, absolut nicht. Aber klar, so ein paar Basics muss man dann doch leider haben, wenn man sich so mit so Passkeys oder so beschäftigt. Genau, die Challenge darf einfach nicht erratbar sein. So, long story short, die darf nicht erratbar sein. Aber die ist nur so ein Vehikel, wie du es genannt hast, das, was halt immer ausgetauscht wird. Jetzt logge ich mich ein. Es passiert 1:1 genau dasselbe, nur dass ich jetzt den Authenticator frage, hey Authenticator, hast du zu dieser Origin schon ein Passkey? Und der Authenticator sagt jetzt, ja, habe ich, zu dieser Origin habe ich ein Passkey, gib mir mal die Challenge, ich signiere sie wieder mit dem Private Key, den ich habe, und die Challenge, und diesmal natürlich nur die Challenge, weil der Public Key ist ja schon auf dem Server, die wandert jetzt wieder über den Webbrowser, WebAuthn API, zum Server. Und der Server guckt jetzt mit dem gespeicherten Public Key, ob das auch wirklich, wirklich von dem Private Key ist, wovon gerade behauptet wird. Und dadurch kann mit einem relativ simplen kryptografischen Trick, der natürlich auf ein mathematisches großes Problem der Primzahlzerlegung oder elliptische Kurven und so weiter zurückzuführen ist, was ich definitiv nicht ausführen kann, so tief kenne ich mich mit Kryptografie nicht aus, kann ich halt jetzt beweisen, dass der Private Key auch wirklich von der Person stammt, also die Challenge mit dem Private Key signiert wurde von der Person, die jetzt gerade behauptet, es zu sein. Das Beste ist, wenn jetzt ein Data Breach passiert, was erhält dann die Person? Was steht in der Datenbank drin?
Ja,
kann man damit ein Public Key.
Ja.
Was kann ich mit dem Public Key machen? Mit dem Public Key kann man mir irgendwelche Liebesbriefe schreiben, verschlüsselte, aber ansonsten kann niemand was mit meinem Public Key anfangen. Und vielleicht bin ich auch so ein ganz kleiner Control-Freak, aber das bedeutet, ich habe die Macht über meine Credentials. Ich habe die Macht darüber, was mit dem Private Key passiert. Und nicht irgendein Serverbetreiber, der zu faul ist, von Bcrypt auf Scrypt zu migrieren. Ist jetzt ein bisschen gemein formuliert worden, aber ich kann das schon verstehen. Ich habe ja selbst manchmal keinen Bock, die neueste Angular-Version zu benutzen, weil es wieder ganz viele Kompatibilitätsprobleme mit anderen NPM-Packages gibt.
Ja,
es ist
das löst eben das Problem an der Wurzel, ne? Also, dass man gar nicht erst Situationen schafft. Also, man kann das ja auch, wie du sagst, verstehen, ne? Also, keine Ahnung, Agentur baut Webprojekt für Kunden und das ist dann 10 Jahre alt und läuft und der Kunde meldet sich nicht, die Agentur hat auch Besseres zu tun oder ist schon gar nicht, existiert schon nicht mehr. Und deswegen upgradet da niemand irgendwas, weil gefühlt ist es ja auch nicht nötig, ja.
Wie läuft es denn dann ab, wenn ich das sowohl auf meinem Laptop benutzen möchte, als auch auf meinem Handy? Werden dann, sind das 2 Authenticator? Gibt es dann zu meiner Nutzer-ID am Server 2 Public Keys? Oder wird das super smart gemacht und man kann Passkeys deviceübergreifend benutzen?
Eine hervorragende Frage und die most common Frage eigentlich auch immer, die eine Herausforderung darstellt. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Das ist so, hat was mit Passkey Sync oder Passkey Sharing auch so ein bisschen zu tun. Man hat die Möglichkeit zu sagen, ja, auf deinem Smartphone ist jetzt ein Passkey zu der Origin, zu deinem Account, wenn man so möchte, und auf deinem MacBook ist jetzt auch ein Passkey zu dem Account. Das heißt, ein Account kann mehrere Passkeys speichern. Das wäre so das Einfachste oder das Trivialste. Was bedeutet das? Das Nervigste aber auch, weil man hat ja dieses Prinzip, dass man alle 2 Jahre sein Smartphone wechselt, weil man ja dann Geld bekommt und so weiter und so fort. Ich bin erst seit neuestem durch meinen Partner in diesem Handy-Neukauf-Business drin. Der hat mir gesagt, so Martina, wir müssen das mal ändern. Du schmeißt ganz schön viel Geld weg. Und dann hat man aber das Problem natürlich, dass ich immer wieder ein neues Passkey generieren muss, weil ich dann immer für mein neues Smartphone natürlich einen neuen Passkey zu meinem Account hinzufügen muss, wenn der in meinem lokalen wenn der wieder beim Google Authenticator ist, ist es wieder was anderes, aber wenn der Hardware, man spricht von Hardware-Bounded Passkey sogar an der Stelle, da ist der Fachbegriff. Was man aber auch machen kann, ist natürlich den Passkey, ich nenne es mal, in eine Cloud zu stecken. Das wäre es jetzt, wenn, das ist es ja eigentlich auch ähnlich wie mit KeyPass und den Passwörtern. Ich habe ja, bei mir liegt das auch in der Cloud drin, die Datenbank. Und ich greife sowohl von meinem Passwortmanager, von meinem Android-Phone zu, als auch von meinem MacBook quasi auf dieselbe Datenbank zu. Und so ist es gesynkt. So könnte man die Herausforderung ebenfalls lösen mit Passkeys. Aber es gibt auch iCloud Keychains, die natürlich dann für jedes Apple Device gesynkt werden würden. Die Herausforderung ist natürlich, wenn ich jetzt sage, wie bei mir, ich habe ein Android Smartphone und ich habe ein MacBook. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich nutze jetzt meine iCloud Keychain, um ein Passkey zu speichern. Ich habe halt auf dem Android-Phone keine iCloud Keychain. Dann wäre ich mindestens auf einen Passwortmanager angewiesen, der über eine Cloud das quasi regelt. Also ja, das ist nicht super trivial, aber das ist halt dann auch nochmal die andere Frage, weil man legt ja dann sein Private Key in die Cloud. Auf der anderen Seite, man legt sein Passwort in die Cloud und das Passwort ist dann auch noch bei dem Webseitendienstleister auch nochmal gespeichert. Weil viele entgegnen mir dann tatsächlich, ja, aber was, jetzt tust du den Private Key in die Cloud? Naja, aber der Passwortmanager ist halt auch in der Cloud.
Aber ist das nicht auch noch irgendwie dann verschlüsselt durch deinen Fingerabdruck? Ja. Beziehungsweise ja, bei KeyPass ist es ja so, dass man so ein Master-Passwort hat, um das einmal freizuschalten, ne?
Absolut. Es ist ja dann nicht so, nur weil man dann Zugriff auf die Cloud hat oder Zugriff irgendwie auf mein Handy hat, dass man dann sofort alle meine Private Keys auslesen kann, also die Passkeys. Ich benutze gerade Private Keys und Passkey natürlich ein bisschen synonym, so an sich an der Stelle. Ja. Ist es ja auch irgendwie. Man hat ja diese TPNs auf dem Smartphone, die dann diese Trusted Modules quasi darstellen, die natürlich auch nochmal abgesichert ist, so dass man wirklich, wirklich nicht von außen irgendwie auf diese Private Keys zugreifen kann, so wie es mit dem Authenticator ja auch ist, mit dem normalen Authenticator an der Stelle. Das heißt, es ist eine größere Herausforderung. Man ist auf jeden Fall angewiesen, dass man eine Cloud benutzt, wo die Passkeys drin gespeichert sind, die auf allen verschiedenen Vendors, also vielleicht Google, Apple, keine Ahnung, dann auch vorhanden sind und benutzt werden können an sich. Das heißt, wenn ich irgendwie Vendor-Login bin, dass ich sage, ich habe halt jetzt mein Passkey in der iCloud-Keychain, dann kann ich den Passkey natürlich auch nur synken mit Geräten von Apple oder die auch sich in diese iCloud-Keychain einloggen können an der Stelle. Es wird dran gearbeitet, dass ich vielleicht auch zum Beispiel zwischen Google und Apple-Geräten das den Passkey quasi so scheren kann. Da werden Interfaces spezifiziert. Leider war es da aktuell so, dass einfach jeder mal losgerannt ist und Sachen gemacht hat und jetzt nachträglich wird das Interface bestimmt. Ja, so ist es halt oftmals in der Softwareentwicklung, alleine schon Backend und Frontendler, wenn die entwickeln was und dann muss man ja das Model definieren, wie man miteinander kommuniziert. Bei Passkeys ist es noch ein bisschen komplizierter an der Stelle, aber da ist es, verhält sich tatsächlich ähnlich, was auch eine Herausforderung ist. Eine auch große Herausforderung, die ihr gar nicht angesprochen habt, ist der Recovery Flow. Ich verliere mein Smartphone, ich verliere meine Passkeys. Was passiert denn dann? Und tatsächlich ist es was, was bei Passwörtern gerade noch vorteilhaft ist, denn es gibt meistens so Standard-Recovery-Flows. Da ist es irgendwie schon best, da gibt's nicht, dass das jeder genauso implementiert, wie es sein soll, aber es gibt zumindest etablierte Best Practices. Man konnte sich schon länger austauschen unter Security-Experten, was als sicher gilt. Vielleicht keine Sicherheitsabfrage, aber OTPs, irgendwie ein Login-Link, Passwort resetten und so weiter. Und man kann das tatsächlich größtenteils dann auf Passkeys ebenfalls übertragen. Also man kann ja dann auch einfach einen Login-Link versenden vielleicht an die E-Mail-Adresse. Und wenn man draufklickt, ist man auch so eine Art One-Time-Passwort vielleicht. Und dann kann man einfach einen zweiten Passkey hinzufügen. Das ist quasi so der aktuelle Weg, dass man sich das ähnlich verhält wie beim Passwort-Resetten. Es gibt aber lustigerweise tatsächlich eine Empfehlung, die ich persönlich auch noch nicht umsetze, aber weil es gibt leider noch ein paar Dienste, die ich nutze, die auch noch kein Passkey-Unterstützung leider haben. Aber was man auch sagt, ist, dass man einfach zu den wichtigsten Accounts, was jetzt bei mir zum Beispiel Google wäre, um ehrlich zu sein, sich auf jeden Fall einen zweiten Hardware-Bounded Passkey zum Account hinzufügt, was ein YubiKey ist. Und diesen YubiKey, den sperrt man einfach zu Hause im Tresor ein. Heißt, wenn man irgendwie sein Smartphone oder irgendwas verliert, dann ist der YubiKey der Last Resort sozusagen, mit dem kann ich mich auf jeden Fall immer wieder einloggen. Wobei der Rat, würde ich mal sagen, natürlich dann, wie du auch anfangs gesagt hast, eher für security-affine Leute wahrscheinlich eher etabliert ist, weil, also ich kann, also meine Oma wird jetzt am Donnerstag 95 und die kann immer noch ein iPhone bedienen und schickt mir Nachrichten mit Smileys und Emojis. Aber ich würde jetzt nicht von ihr verlangen, dass sie sich plötzlich mit einem YubiKey auskennt oder dass ich da jetzt einen YubiKey in die Hand drücke und sage, oh, log dich mal mit dem YubiKey ein oder so. Deshalb kann ich das schon nachvollziehen, aber es gibt dann einfach auch so einen normalen Passwort-Reset-Flow ebenfalls für Passkeys an der Stelle.
Ja, den Fall hatte ich noch nicht. Also ich habe auch noch nicht so viele Dienste. Ich glaube, Amazon ist mit Passkey, aber auch, glaube ich, dann nicht auf allen Devices. Also die, wahrscheinlich machen die das auch über die WebAuthn-API und dann sagen die halt so, hey, gibt's zu diesem Origin auf diesem Gerät eben Passkey? So, ja, nein. Wenn ja, dann okay, cool, leg deinen Finger auf. Wenn nicht, dann E-Mail-Passwort. Bitte.
Ja.
Wahrscheinlich wird es so laufen. Genau, und da die habe ich jetzt noch nicht verloren, weil es ist eben in der Google Cloud gespeichert und die Geräte sind auch alle da. Genau. Aber es ist in der Tat eine gute Frage, ja.
Ich glaube, meine lustigste Phase gerade mit Passkeys ist, dass ich das ja jetzt auf Services haben, die davor ja noch keine Passkeys hatten. Und jetzt habe ich immer so zur Auswahl das Passwort mit Two-Factor-Authentication oder mit One-Time-Passwort oder ich nehme einen Passkey und dann ist der Passkey mit Touch-ID oder das und das. Und ich war, also, Moment, was mache ich? Und vor allem, und deswegen, das ist auch ein kleiner Grund, den ich an den Browser-Extensions von Passwort-Managern nicht so mag, wo ich einfach dann den iCloud-Keychain dann bevorzuge. Weil wenn ich das teilweise dann aufmache, dann poppt mir rechts irgendwie Passwortmanager auf. Wie willst du das Passwort einfügen? Oben kommt der Browser-Alert. Willst du deine Touch-ID machen? Ich so, wie kann ich denn jetzt sagen, ich will das Prio 1 haben, das Prio 2, das Prio 3? Kann man vermutlich einstellen auf der Webseite. Aber ich hatte da schon so ganz viele Pop-ups auf einmal mit, was hättest du heute gerne?
Absolut. Es ist halt tatsächlich in Ende Oktober, die FIDO-Allianz bringt immer mal wieder so Reports aus, wie viele Leute nutzen gerade Passkeys, wie ist die Unterstützung und so weiter. Und da kam jetzt letztens gerade wieder der Report Ende Oktober, wo quasi am 20. Oktober war das, glaube ich, wo sie gesagt haben, so 2022 war so die Verbreitung so um die 37% und mittlerweile jetzt 2024 nutzen 57% der Webseiten, bieten Passkeys an tatsächlich. Und als ich den Talk über Passkeys im Mai, glaube ich, mal gegeben habe, hat man mir entgegengebracht, ja, aber irgendwie finde ich es nicht so vertrauenswürdig, wenn ich jetzt auf kittycat.org bin und da einfach einen Account machen möchte, dass dann sich plötzlich mein Authenticator meldet und kittycat.org plötzlich mit meinem Authenticator spricht und sagt, die wollen da irgendeinen Passkey kreieren. Und ich kann das irgendwie verstehen, aber ich glaube, auch da ist wieder die Hauptherausforderung oder das Hauptproblem, dass man da natürlich vielleicht einfach die Leute informieren sollte, wie Passkeys tatsächlich funktionieren oder dass das sicher ist. Weil klar, ich kann nachvollziehen, dass wenn man jetzt irgendwie mit Single Sign-On oder so über Social Login vielleicht, wenn ich mich mit Google einlogge, dass ich dann kurz auf mein Google redirected werde oder auch mein Identity Provider redirected werde, wenn ich zum Beispiel Auth0 benutze oder Entra ID oder AWS Identity, keine Ahnung, dass es dann vertrauenswürdiger aussieht, weil wir ja vielleicht Google mehr vertrauen oder warum auch immer, anstatt dass, wenn die Webseite selbst einfach irgendwie sagt, oh, ich rede jetzt mal mit deinem Authenticator. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles so eine Frage von Bekanntmachen und auch mal Leute darüber zu erzählen. Deshalb vielen Dank auch dafür, dass ich hier eine Plattform habe, auch ein bisschen über Passkeys zu reden, weil ich glaube, viele verstehen auch einfach noch gar nicht, was Passkeys so sicher macht und haben sich auch einfach an Passwörter viel zu sehr gewöhnt irgendwie. Und es gab lustigerweise letztens eine große Diskussion auf LinkedIn, wo irgendwie gesagt wurde, ja, wir müssen jetzt endlich mal eine Problemlösung für Phishing-Attacken finden. Und dann habe ich dann habe ich so ein bisschen Passkeys ins Spiel gebracht und dann wurde quasi erwidert, ja, jetzt nicht mit irgendeiner komischen Schnickschnack neuen Technologie-Hype kommen, sondern wir müssen endlich mal Phishing-Attacken lösen. Und es hat mich an dieses Bild erinnert, wo so zwei Leute einen Wagen schieben mit viereckigen Rädern und daneben steht eine Person mit einem runden Rad und sagt, hey, der wird effektiver mit dem runden Rad und die beiden an den viereckigen Rädern sagen, ah, wir haben keine Zeit, wir sind so beschäftigt, jetzt den Wagen vorzubewegen. Jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, Passkeys sind auch nicht die Lösung für alles natürlich, aber Passkeys würden auf jeden Fall Phishing-Attacken zu 100% mitigieren. Obwohl, wie gesagt, wenn man sich die Mühe macht, seinen Passwortmanager diszipliniert einzurichten und die Origin einzurichten, und immer den Passwortmanager brav benutzt und so weiter, auch dann hätte man auch mit Passwörtern gar nicht mehr so viele Probleme mit Phishing-Attacken. Ich persönlich stehe leider sehr darauf, Entwickler oder Entwicklerinnen in gewissen Dingen einzuschränken, klingt jetzt so negativ, aber einfach einen guten Weg vorzugeben, sodass die nicht so viel ausbrechen können irgendwie, sodass nicht so viel manuelle Arbeit getan werden muss. Bei dem Passwortmanager müsste ich dann die Origin eintragen und dies und das. Und das passiert einfach ganz automatisch, wenn ich einen Passkey verwende. Da wird dann kein Passwort gespeichert, sondern der Private Key zur Origin. Und das passiert aber automatisch, weil das ist in diesem Protokoll eben oder in dem Standard halt so spezifiziert an der Stelle. Und klar ist ein weiterer Punkt so, die Implementierung von Passkeys ist furchtbar grausam, schrecklich und aufwendig. Ja, aber ich würde auch niemanden raten, OAuth 2.1 selbst zu implementieren. Ich benutze da den Identity Provider meines Vertrauens. Ich integriere vielleicht Keycloak, ich nutze den Identity Server in C#, ich nutze Auth0, ich nutze Entra ID, je nachdem, was für mich am besten funktioniert. Wenn ich jetzt in der Angular, Vue oder React Anwendung, keine Ahnung, dann würde ich ja auch nicht vom Scratch diesen Auth Code Flow implementieren, also den Authorization Code Flow, sondern ich nutze ein SDK, was mir das abnimmt. Und viele Identity-Provider, Keycloak zum Beispiel auch, Auth0, Entra ID, die können Passkeys schon. Und bei Auth0 weiß ich lustigerweise tatsächlich, da ist es eine Checkbox. Da klicke ich auf eine Checkbox, Enable Passkeys. Und dann wird den Nutzer, Nutzerinnen angeboten, sich mit dem Passkey einzuloggen, wenn Auth0 als ein Identity-Provider verwendet wird. Und fertig. Also jetzt überspitzt, es ist noch ein bisschen mehr, es ist immer ein bisschen mehr, aber vom Prinzip her ist es das dann auch schon gewesen. Und das ist meistens so eine kleine Ausrede, nach meiner Erfahrung. Ja, es ist viel zu kompliziert zu implementieren, aber ich würde ja auch vieles nicht selbst implementieren wollen eigentlich.
Ja, weil es auch einfach fremde Begrifflichkeiten und irgendwie fremdwirkende Flows sind. Ja, aber ich finde so mit deiner Erklärung, das fand ich alles ziemlich gut. So, ich habe so das Gefühl, okay, ja, macht Sinn, habe ich verstanden. Wenn ich mir das nächste Mal anschaue, dann finde ich das vielleicht auch verständlich. Also, genau. Was zu beweisen ist, aber genau.
Ja, ich denke, einer der wichtigsten Knackpunkte, den Martina hier auch rausgestellt hat, ist, dass nicht die Touch-ID ist der Passkey. Denn das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sagt, die Touch-ID oder die Face-ID ist doch nicht sicher. Wahrscheinlich wird es auch so von Leuten gesagt, die das ganz regulär nehmen, um mit Google und Apple Pay zu zahlen. Aber da ist man es halt schon so gewohnt. Ich habe auch immer so ein Zuckmoment bei Serien oder Filmen, wo dann sowas verwendet wird, dass wo so eine Szene dran kommt, dass jemand anders nimmt dir dein Handy und du liegst gerade im Krankenhaus und dann wird mit deiner Face-ID dein Phone unlocked. Das sind ja eh schon ganz viele Abers dabei. Wie aber? Nach so einer gewissen Zeit wird sowieso der PIN angefordert. Beim iPhone weiß ich es, beim Android weiß ich es nicht, aber beim iPhone gibt es eine Tastenkombination, dass wenn die deutsche Bundespolizei dein Handy von dir haben möchte, dann drückst du ganz schnell 2 Sekunden lang die 2 Tasten und dann wird sowieso der PIN angefordert und deine Face-ID hilft dir auch nichts mehr. Aber mit der Face-ID habe ich ja auch Passwortmanager entlockt. Also es ist jetzt auch egal, ob ich dann mit der Face-ID den Passkey dann oder den Authenticator sage, okay, oder mit meiner Face-ID den Passwortmanager anlocke und da das Passwort rauskopiere.
Ja, absolut. Man muss sich, glaube ich, einfach mal kurz objektiv zurücklehnen und das Ganze halt einfach mal betrachten und vielleicht die Vorurteile, die man gegenüber Passkeys dann hat, vielleicht auch überlegen, aber was ist gerade mein Status quo? Also wie mache ich es denn gerade mit Passwörtern? Wenn man dann selbstreflektiert genug ist oder dann sich auch wirklich mal ein bisschen damit beschäftigt und ehrlich zu sich selbst ist, dann landet man oftmals damit, auch selbst zu sagen, ja, aber es gibt ja auch schon ein paar Dienste, wo ich ein Passwort 2-mal verwendet habe. Und das ist lustigerweise per Spezifikation auch mit Passkeys nicht möglich. Ich habe auch gar nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu machen, weil wenn ich irgendwie mich irgendwo einloggen möchte, dann es wird einfach im Hintergrund, ich habe so viele komplizierte Schritte heute erklärt, aber das wird einfach im Hintergrund gemacht. Das kriege ich gar nicht mit. Das macht mein Authenticator und deshalb glaubt man ja auch immer, dass ich mich ja einfach nur mit dem Fingerprint einlogge, weil mein Authenticator ja die ganze Magic hinten dran betreibt. Da geht's ja einfach hinten dran hin und her mit Challenges und dies und das. Und ich krieg das ja überhaupt nicht mit. Und bei einem Passwort gibt's so viele manuelle Schritte, die ich da halt selbstständig tun muss tatsächlich. Ich habe immer so ein Default-Passwort manchmal, Ich lege zum Beispiel abends ins Bett und recherchiere irgendwas rum und plötzlich muss ich mich irgendwo einloggen, um was runterladen zu dürfen oder so, keine Ahnung, oder mich in meinem Newsletter anmelden und so weiter. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich zu faul bin, jetzt, obwohl es nur 3 Klicke weiter sind, jetzt meinen Passwortmanager zu öffnen und dann muss ich die URL eintragen und dann muss ich den Nutzernamen eintragen und dann muss ich das Passwort kreieren und dann merke ich, dass was Vanessa vorhin super aufgezeigt hat, dann habe ich mein Passwort irgendwie gerade kreiert, dann kopiere ich das, füge es ein, Das Passwort ist zu lang, es hat Sonderzeichen drin, aber ich habe es ja eigentlich schon in KeePass gespeichert. Dann muss ich zurück in meinen Passwortmanager und dann muss ich das wieder ändern. Und es ist dann, und ich ertappe mich echt dabei, dass ich dann, ja, okay, ich habe da so ein Default-Passwort, das verwende ich, es ist ja eine Dummy-Webseite, das verwende ich jetzt nochmal ganz kurz. Ich tue nachträglich das mit dem, wenn ich den Account doch öfters brauche und nicht wieder gleich lösche, dann mache ich das richtig mit dem Passwortmanager. Ja, ja. Und das passiert einfach so schnell und plötzlich hat man doch wieder ein Default-Passwort verwendet, was man definitiv nicht soll. Und es passiert einfach zu schnell. Und das passiert einfach nicht. Ich kann es einfach nicht oft genug betonen, weil halt mit Passkeys man eigentlich einfach nur ein Fingerprint auflegen muss oder je nachdem, was man halt für die Authentifizierung zum Authenticator genutzt hat. Und dann wird einfach alles im Hinten dran angelegt, genau nach der Spezifikation. Keine Sonderzeichen, kein gar nichts, sondern einfach nur ein privater, schöner Schlüssel.
Was mein Problem bei Passwortmanagern auch schon war, und entschuldigt, falls ihr gerade einen Kratzen hört, die Katze will aus dem Fenster raus. Aber als ich das Problemchen schon hatte, war, dass ich, genau was du gerade gesagt hast, dann geht das Passwort aber nicht. Ich hatte es ja schon gespeichert, also muss ich wieder auf Edit klicken. Und was ich stattdessen angefangen habe zu machen, eben noch nicht zu speichern. Aber was dann passieren kann, dass ich aus Versehen wieder auf das Passwortfeld draufklicke und dann macht der Passwortmanager wiederum regeneriert ein neues Passwort und dann muss ich das wieder auf der Webseite ändern, was ja nochmal ein größerer Hassel ist.
Ja.
Und klar, beim Passwortmanager muss ich halt auch immer wieder die E-Mail-Adresse eingeben, wo ich mir denke, du weißt doch, wer ich bin. Dafür musst du auch ein Feature geben, ja, dass du das V auswählst. Die Origin muss ich ja selber rüber kopieren. Und bei, ach genau, was du gerade meintest mit dem, dann habe ich so ein Standard-Wegwerf-Passwort für diese Dinger, wo es dann auch egal ist. Deswegen habe ich extra diese iCloud-starke Passwort-Vorschläge nicht ausgeschaltet, weil ich mir denke, das werde ich mir nicht merken und es ist mir sogar egal, ob es in der iCloud Keychain ist, aber ich logge mich hier einmal ein und ansonsten dann mache ich halt ein Passwort Reset, wenn ich es nicht mehr da habe, ist mir egal. Ist aber übrigens auch genauso nervig, weil wenn du irgendwie auf dem iPhone, und ich habe mir jetzt vor ein, zwei Jahren habe ich jetzt, glaube ich, das letzte iPhone geholt, und das ist jetzt wieder das normal große. Ich hatte davor das Mini, was ich so toll fand für meine kleinen Babyhände, jetzt habe ich wieder das normale. Aber selbst da, wenn du da diese starke Passwortfelder drin hast, so, ich stolper immer wieder über die UX, wie ich möchte das starke Passwort nicht verwenden. Was auch, wie gesagt, einfach da liegt, das leuchtet auf einmal orange, ist das irgendwie hinterlegt, da muss ich da drauf drücken. Und iOS macht es eigentlich schon smart, dir zu sagen, was willst du denn jetzt machen? Aber trotzdem, da drüben ist ein Schlüsselzeichen, wo ich die Passwortmanager aufmachen kann. Da ist ein Tastaturzeichen, damit ich tippen kann. Da fragt mich iOS, willst du das oder willst du jenes? Oder ja, es sind so viele Möglichkeiten. Und du hast einen sehr, sehr guten Punkt davor gesagt. Ich finde auch, dass man, das ist jetzt irgendwie gar nicht so, und früher war alles besser oder ich bin gegen alle neuen Tools, aber gerade bei Passkeys kommt es mir sehr verstärkt vor, dass das jetzt richtig hinterfragt wird. Also viel mehr hinterfragt, als dass wir unsere 80.000 neuen Frontend-Frameworks hinterfragen. Und man sich dann ja fragen muss, was ist denn der Status?
Du meinst so wie bei den E-Autos, wie umweltfreundlich die sind. Ja, das wird ja auch alles da wird ja alles herangezogen.
Witzigerweise habe ich genau das heute auch schon als Beispiel gebracht, weil ich heute auch gemeint habe, heute ist Podcast-Tag und es geht um Passkeys und da. Und dann habe ich das auch verglichen mit E-Autos und ich habe es dann zusätzlich verglichen mit irgendwie eine Stammzellenspeicherung bei Blut. Es gibt Sachen, die werden gerade sehr stark hinterfragt. Mhm. Aber sie sind besser als der Status quo.
Ja, also ich glaube, das kommt ja immer daher, dass man möchte so ein Fazit ziehen, dass man sich damit nicht beschäftigen muss, vielleicht, weil das irgendwas Neues ist und das jetzt nervt das, muss ich das auch noch machen. Genau, und dann so, nee, wenn das eigentlich gar nicht sicher ist, so komm, super, müssen wir uns erstmal nicht mit beschäftigen, cool. Wir machen eben weiter wie bisher, ne?
Ja. Ich sag ja auch gar nicht, dass man, wie gesagt, also ich sage ja, dass die Nutzung von von Passwörtern per se unsicher ist. Man muss nur mehr beachten und mehr manuelle Arbeit leisten, damit sie sicher sind. Und man hat leider, wie gesagt, immer noch die Herausforderung, Ich versuche immer in meinem Wortschatz nicht Problem zu sagen, sondern es ist ja alles immer eine Herausforderung. Man hat aber zusätzlich halt noch die Herausforderung, dass man kann selbst das allerbeste und tollste Passwort finden und stärkste Passwort und das in seinen Passwortmanager einspeichern mit der Origin und so weiter, dass man auch keine Phishing-Attacken, also Opfer von Phishing-Attacken werden kann. Aber wenn das im Hintergrund im Klartext in der Datenbank steht, Dann nutzt mir alles nichts, was ich davor gemacht habe. Und ich habe nicht immer Einsicht darauf, wie meine Passwörter jetzt im Hintergrund gespeichert werden. Und wenn ich die, wie gesagt, vielleicht bin ich da ein bisschen zu übertrieben, Control Freak, aber wenn ich einfach weiß, der Public Key, das ist das Schlimmste, was passieren kann, dann finde ich das schon viel angenehmer vom Gedanken her tatsächlich.
Das Problem ist natürlich nur, dass genau die Heinis, die deine Passwörter wahrscheinlich nicht sicher speichern bei sich, auch diejenigen sind, die Passkeys möglicherweise gar nicht implementieren oder anbieten. Ja. Also so habe ich das Gefühl. Also das ist ja das Doofe oder auch die Dummy-Webseite, die du da hattest, ob die dann irgendwann mal Passkeys einführt. Also die DX muss halt schon überzeugend gut sein und einfach und es muss irgendwelche Packages geben, die man sich per Composer oder was weiß ich, NPM und Co. installieren kann, dass man als Seitenbetreiber damit irgendwie auch möglichst wenig Arbeit hat.
Aber ihr werdet verwundert sein, wenn man mal auf die FIDO Alliance-Webseite geht, wie viel SDKs und Middlewares und Unterstützung es auch schon für Passkeys gibt. Es gibt irgendwie allein auf GitHub irgendwie, es gibt so einen riesen, ich kann das vielleicht draufsuchen und euch schicken, um das vielleicht als Ressourcenlink unter den Podcast zu packen. Es gibt so einen riesen GitHub Readme-Datei, wo so 50 alleine Node.js-Projekte drin sind, in der man mal beispielhafte Implementierungen, NPM-Packages mal einsehen kann, die dann Passkeys dann halt auch verwenden letztendlich. Und das ist super spannend. Manche haben dann sich auch den Spaß gemacht, das tatsächlich mal selbst zu implementieren. Da sieht man dann auch genau die Interaktion mit der WebAuthn-API, was mal ganz cool. Also nicht, dass das jetzt der 0815-Nutzer, Internetnutzer jetzt wirklich wissen muss, aber es ist spannend. Das heißt, wenn man irgendwie sich das mehr dafür interessiert, dann kann man sich das mal angucken, sich auch mal die API so ein bisschen anschauen. Aber es gibt auch so viele Webseiten, learnpasskeys.io, passkeys.io alleine kann ich so als Ressourcenlink mal euch zukommen lassen, wo man einfach genau nochmal nachvollziehen kann, wie funktionieren eigentlich Passkeys und was passiert da eigentlich genau hinten dran, dass dann nicht irgendwas Schlimmes passiert. Es hinterfragt, warum auch immer zum Beispiel auch niemand, wie das eigentlich funktioniert mit dem zweiten Faktor, dass ich auf einer Webseite bin und die bietet einen zweiten Faktor an und da ist es dann irgendwie kein Problem, dass ich dann mit meinem Authenticator irgendwie einen QR-Code abscanne oder dass da dann plötzlich eine Verbindung passiert und ich plötzlich irgendwelche Codes auf meinem Smartphone gepusht bekomme oder eine SMS bekomme oder wie auch immer. Das hinterfragt auch niemand so richtig, ob das cool ist oder nicht, sondern es ist schon seit Jahren so und das ist super so irgendwie. Aber wenn dann die Webseite irgendwie direkt mit meinem Authenticator reden möchte, um einen Private Key dahin, einen Private Public Key zu kreieren, dann sind wir irgendwie auch wieder voll skeptisch oder keine Ahnung. Es ist halt, ich bin auch immer sehr skeptisch Hype-Sachen gegenüber, tatsächlich, aber es macht Sinn, sich objektiv mit Dingen manchmal zu beschäftigen und einen Schritt zurückzutreten und vielleicht auch mal anzuschauen, könnte dieses Ding, sei es Elektroautos, sei es irgendwie Passkeys, vielleicht sogar die Welt ein klein wenig besser machen.
Ja, nee, auf jeden Fall. Da habe ich auch Lust drauf und das war super, dass du das nochmal so alles hergeleitet und erklärt hast. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage und zwar gab es irgendwann, vielleicht vor so, sagen wir mal, es wird wahrscheinlich jetzt 6 Monate her gewesen sein, ein Artikel, der sich auch mit Passkeys beschäftigt hat und der gesagt hat, also da ist irgendwie noch so ein bisschen was im Argen und ich glaube, da ging es darum, dass irgendwie die Browser nur so und so viel Slots irgendwie für Passkeys haben oder vielleicht auch Chrome und die Google Authenticator App, also dass quasi es irgendwie so ein Limit gibt. Kannst du dich da an was erinnern? Ich müsste es natürlich jetzt auch nochmal raussuchen.
Ich dachte tatsächlich jetzt, du meinst einen anderen Artikel, weil es gab auch noch einen anderen Artikel von einem, ich weiß nicht, ob das ein Ex-Googler war oder so, aber es ging ein Artikel rum, dass die Vendor, so wie Google, Apple und so weiter, dass die Passkeys-Spezifikation kaputt machen.
Ah ja, genau, das war hier, genau, ich habe es auch schon, Passkeys A Shattered Dream aus April. Aber ich kann natürlich den Dream gar nicht mehr so genau,
also
verlinken wir das einfach.
Ja, gerne. Also zumindest den Artikel, den ich noch im Kopf hatte, das mit den Slots, was du gerade erwähnt hast, da klingelt nichts tatsächlich. Ah, okay, also wenn ich zumindest auf den Blogartikel draufklicke, dann ist das nicht der Blogartikel, den ich jetzt zumindest gemeint habe. Ich kann den natürlich jetzt nicht unbedingt durchlesen, spontan. Aber den können wir trotzdem mal verlinken natürlich. Nee, das, was damals in dem Blogartikel beschrieben wurde, wo ich jetzt gerade so im Kopf hatte, war halt, dass das Hauptproblem noch ein bisschen eben diese Synchronisation zwischen Google, Apple, also quasi diesen Passkey-Sync letztendlich anspricht und dieses Finden, diese Findungsphase von einem gemeinsamen Interface zwischen den Vendoren und das gerade Apple natürlich, ich könnte jetzt fast sagen, so wie immer so ein bisschen, aber gerade Apple sich das sehr querstellt, was das Sync angeht mit den anderen Google und auch Microsoft und so weiter. Und ich dachte, darauf beziehst du dich jetzt auch gerade. Wobei jetzt auch in den letzten 2-3 Monaten sich das auch wieder ein bisschen gelegt hat. Also, dass auch da auf jeden Fall es jetzt sicher ist, dass eine gemeinsame Lösung gefunden wird. Von der sogenannten FIDO-Allianz, wo auch Apple Mitglied ist, also alle großen Vendoren, auch Amazon, Microsoft, Google, ja. Teil sind, dass die sich einig geworden sind, wenn man so möchte, ganz anders.
Vielleicht hilft ja, oder vielleicht drückt ja auch die EU da so ein bisschen noch so, Fall, schiebt die so ein bisschen an. Ja.
Wenigstens eine Koalition, die sich einig geworden ist an der Stelle. Mhm. Deshalb ist das wieder auf jeden Fall in Besserung an der Stelle. Okay. Nichtsdestotrotz, klar, man muss natürlich ehrlich sein. Ich habe ja vorhin angesprochen, 57% der Webseiten bieten Passkeys an. Bei den anderen Webseiten muss man natürlich weiter dran arbeiten. Ich biete jeder an, die jetzt vielleicht hier den Passkey, den Podcast zuhört und Fragen hat, sich bei mir zu melden. Und noch unsicher ist oder vielleicht Hilfe braucht.
Genau, dich kann man ja auch engagieren generell. Ne?
Klar, genau. Und eventuell werde ich auch bald ein Buch, also bald, nächstes Jahr im Dezember ist es zumindest geplant, ein bisschen ein Buch schreiben über dieses ganze Thema, generell Authentifizierung und Autorisierung, nicht nur speziell Passkey, sondern generell dieses Thema. Und das heißt, ich kenne mich ein bisschen mit dem ganzen Zeugs aus, würde ich jetzt mal so eingebildet, arrogant formulieren. Deshalb, man kann mich da jederzeit gerne auch anschreiben. Ich beantworte auch Fragen, ohne gleich eine Rechnung hinterher zu schicken. Deshalb.
Genau, die Kontaktmöglichkeiten, wie man dich bekommt, das werden wir alles auch in den Shownotes verlinken. Ja. Genau, das machen wir ja immer. Ja, super. Sehr geil.
Wir freuen uns drauf.
Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir so viel Spaß gemacht.
Uns auch. Genau, und danke, dass du bist nämlich du bist nämlich aus dem Hotel zugeschaltet und du bist sozusagen zwischen den Einsätzen, zwischen deinen Workshop- und Vortragseinsätzen haben wir eine Lücke gefunden, wo wir dich hier einladen
hoffentlich
durften.
Hoffentlich gilt es nicht als Arbeit, sonst kommt gleich. Also, wir brechen dieses Gespräch ab.
Nein. Dafür ist es der 11.11.
Genau. Und es ist die Revision 641. Und wie du ja gesagt hast, ist die Quersumme ja auch 11.
Absolut.
Ja.
Alles richtig gemacht. Deshalb werde ich natürlich keine Rechnung schicken.
Dankeschön.
Nein, Quatsch.
Das ist. Ja, super. Dann bleibt uns nur, dir ganz herzlich zu danken. Wir freuen uns auf das nächste Mal, dass das kommt. Das steht fest, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Und das Thema kennen wir noch nicht, aber genau, es wird sich eins finden, wie bisher auch. Und die waren immer alle toll. Genau, vielen lieben Dank, Martina. Und liebe Grüße heute nach München, sonst natürlich nach Frankfurt. und ja,
Karlsruhe.
Freising natürlich. Ach, Entschuldigung, ich depp.
Alles gut, alles gut. Ja, wir hatten vorher von...
Ich gesagt, du pendelst immer von Frankfurt nach Karlsruhe, dann nach Köln und so. Ja. Und, oder war es nicht Frankfurt-Köln? Genau, deswegen hatte ich das, ja, Quatsch, hast ja gesagt davor, du bist ja in Karlsruhe.
Genau. Sorry. Alles gut. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich komme sehr gerne immer wieder.
Ja, super. Dann freuen wir uns und wünschen dir eine schöne Nacht.
Danke, gleichfalls. Ciao.
Bis dann. Tschüss.